Frohe Weihnachten! Es ist so schön, Sie heute in unserer Kirche zu sehen. Heute ist der Geburtstag von Jesus. Das ist eine große Sache und ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um ihn zu feiern. Ich werde mich heute kurz fassen. Ich weiß, dass das niemanden ärgern wird. Das ist schon in Ordnung. Ich weiß, dass manche Kinder schon an Heiligabend ein oder zwei Geschenke aufmachen dürfen. Als ich selbst Kind war, nannten wir das Schummeln. Das sollte man nicht tun. In den USA muss man bis zum Weihnachtsmorgen warten. Ich bin also das Einzige, was zwischen Ihnen und dem steht, was als Nächstes kommt. Und das ist hoffentlich ein richtig gutes Essen, wie zum Beispiel gebratenes Lamm und Zimtschnecken und Eierpunsch und veganer Apfelwein. Gibt es noch eine andere Art von Apfelwein? Keine Ahnung, wenn Sie einen nicht-veganen Apfelwein haben, ist das eklig. Aber ich weiß, dass Sie essen wollen. Sie wollen Zeit mit der Familie verbringen, also möchte ich Sie heute einfach ermutigen. Ich hoffe, Sie gehen hier mit einem vollen Tank weg. Aber es ist eine interessante Zeit, nicht wahr? Es ist eine Zeit, in der wir alle innehalten, weil es nicht nur Weihnachten ist, sondern auch das Ende vom Jahr. Viele Menschen arbeiten zwischen Weihnachten und Neujahr nicht. Es ist eine interessante Zeit, in der man viel nachdenkt. Manchmal sind wir dabei richtig stolz und glücklich mit dem, was wir bisher im Jahr erreicht haben. Manchmal sind wir am Ende des Jahres aber auch nicht so stolz. Wir haben ein paar Pfunde zugelegt. Vielleicht sind die Dinge nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben. Und das ist in Ordnung. Wir werden heute darüber reden. Interessant ist, wenn ich über die Weihnachtsgeschichte nachdenke und mich frage, was sie wohl für Sie bedeutet. Sie bedeutet etwas für jeden, aber was bedeutet sie für Sie als Mensch heute? Wenn Sie diese Botschaft heute begreifen, wird sich Ihr Leben für immer verändern. Hier ist das Szenario. Eine junge Frau ist schwanger mit dem Sohn Gottes. Und sie ist nicht nur ein bisschen schwanger, sie ist hochschwanger. Es gibt einen Punkt, an dem eine Frau so sehr schwanger ist, dass sie Dinge umstößt, wenn sie sich umdreht, um in die andere Richtung zu schauen, wegen ihres Bauchs. Nein? Sie ist hochschwanger. Und ihr ist sehr kalt. Und sie reist mit ihrem Mann Josef, einem gut aussehenden jungen Mann, ein direkter Nachkomme von König David. Vielleicht hat er rotes Haar, lockiges Haar, ich weiß es nicht. Die Entfernung zwischen Nazareth und Bethlehem ist so groß, dass man damals zwischen 4 und 7 Tagen gebraucht hätte. Wenn man hochschwanger ist und sehr friert, ist das sehr anstrengend. Das alles passierte, weil Rom eine Volkszählung durchführen wollte, sodass sie in ihre Heimatstadt Bethlehem zurückkehren mussten, was übrigens auf Hebräisch Bäckerei bedeutet. Das ist das letzte Mal, dass ich heute damit angebe. Es ist interessant, dass das Brot des Lebens in Bethlehem in einer Bäckerei geboren wurde. Dort in einem kleinen Dorf mit 200 oder 300 Einwohnern stellen wir uns eine Herberge und einen Gastwirt vor. Natürlich kehren alle nach Bethlehem zurück und brauchen eine Unterkunft, weil es kalt ist. Sie sagen sich vielleicht, warte, Bobby, das ist übrigens mein Name, falls Sie neu hier sind. Warte mal, Bobby. Bethlehem liegt doch in einer Wüste, oder? Sind Wüsten etwa kalt? Liebe Freunde, es ist sehr kalt. Waren Sie schon einmal in Victorville, Hesperia? Das ist etwa eine Stunde von hier entfernt, vielleicht 1,5 oder 2 Stunden. Und es ist sehr wüstenhaft und sehr kalt, weil es rund 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das wurde mir klar, als ich das erste Mal nach Bethlehem fuhr. Ich war 18 und fuhr mit Dr. Schuller, meinem Großvater, und einer Gruppe von etwa 500 Leuten aus der ganzen Welt dorthin. Sie kamen aus allen Ländern und wir hatten ein erstaunliches Erlebnis, als wir auf das Feld gingen, wo der Überlieferung nach die Hirten waren. Es regnete, was in Israel selten ist, vor allem in der Wüste. Das wird als Segen angesehen, aber es war Heiligabend und es war kalt, sehr kalt, fast so kalt, dass es schneite. Wussten Sie, dass es in Bethlehem schneien kann? Das tut es oft und auch in Jerusalem schneit es. Jerusalem ist ja nur 8 Kilometer von Bethlehem entfernt. Ich erinnere mich an diese Nacht, weil alle ihre Regenschirme aufgespannt hatten und der Gottesdienst live im Fernsehen übertragen werden sollte. Es fühlte sich wirklich wie ein Wunder an, weil man eine Uhr sehen konnte, die bis zu dem Zeitpunkt herunterzählte, an dem wir auf Sendung gehen sollten. Die Leute waren wegen des Regens besorgt, man konnte nicht gut sehen. Als der Gottesdienst dann anfing, hörte es auf zu regnen und alle Regenschirme gingen zu und wir begannen mit der Andacht bei Kerzenschein wie heute auch. Ich dachte mir nur, wow, Gott ist gut. Für mich ist das kein Zufall. Wer war der Schauspieler aus Phantom der Oper, wie hieß er? Michael Crawford. Er war auch da. Ich habe ihn kennengelernt. Ist das nicht cool? Also, Bethlehem ist kalt. Und wenn ich an die Geschichte denke, denke ich an diesen Gastwirt, diesen armen Kerl, der nicht wusste, wer da an die Tür klopfte. Haben Sie sich schon mal überfordert gefühlt? Alles spielt verrückt. Es passiert etwas, womit Sie nicht gerechnet haben. Alles ist so hektisch. Und es gibt einen Moment, in dem sie jemandem helfen sollen, und sie bekommen es nicht hin, das zu tun. Sie sagen, ich überlebe kaum, ich schaffe es kaum, ich kriege gerade kaum Luft. Ich habe keinen Platz für Sie, meine Dame. Nun, diese Dame war die Mutter von Jesus Christus. Das ist eine schwierige Sache. Das ist wirklich schwer. Wenn man schon jemanden abweisen muss, dann doch nicht diese Frau. Ich stelle mir diesen Gastwirt vor, weil ich oft darüber nachdenke, wie alle seine Zimmer belegt sind. Ich frage mich, ob er so etwas wie ein eigenes Zimmer hatte, in dem er in jener Nacht schlafen wollte. Hätte er es Maria geben können? Ich denke, dass wir in Zeiten wie diesen sehr oft erkennen, dass die Geschichte anders verlaufen wäre, wenn er das Zimmer hergegeben hätte. Aber stellen Sie sich vor, dieser Mann, dieser Gastwirt wird richtig alt, vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt. Er ist ein guter Jude, geht regelmäßig in die Synagoge, studiert das Wort Gottes, betet jeden Tag, stirbt friedlich im Schlaf, kommt an die Himmelspforte und stellt fest, dass die Frau, die er abgewiesen hat, die Mutter von Jesus war. Und Jesus sitzt da an der Pforte und der Gastwirt kommt heran. Jesus sieht ihn an und sagt, du willst also hier rein? Aber das Interessante an Jesus ist, und ich zweifle nicht eine Minute daran, dass er ihn reinlässt und mit offenen Armen empfängt. Wir dienen keinem Gott, der nachtragend ist. Das ist eine gute Nachricht. Das ist das Erste, was wir von Weihnachten lernen. Wir dienen einem Gott, der sie liebt, wo sie sind. Der ihnen vergibt, wo sie sind. Das hier ist eine gute Frage. Wie oft wird Gott Ihnen vergeben, wenn Sie Mist bauen? Wie oft? Das ist eine gute Frage. Hier noch eine. Wie oft wird Ihre Freundin oder Ihr Freund, Ihr Mann oder Ihre Frau Ihnen vergeben? Ich vermute, das hängt davon ab, wie schlimm es ist. Wie sieht es mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter aus? Wie oft wird Ihr Kind, sagen wir mal mit 10, wie oft wird sie Ihnen vergeben oder er? Vielleicht 20, 25 Mal? Was ist mit Ihrem Golden Retriever? Wie oft wird er Ihnen vergeben? Vielleicht 50 Mal? Bei einem Golden Retriever sind es vielleicht 50, bei einem Dobermann sind es 30 Mal. Was ist mit einer Mutter? Wie oft wird eine Mutter ihrem Kind vergeben? Vielleicht 100 Mal? Vielleicht 1000 Mal? Aber selbst eine Mutter hat eine Grenze. Und sogar mehr als das, wie oft wird Gott uns vergeben, wenn wir Mist gebaut haben? Die Antwort ist 1 Million mal, 1 Million mal, 1 Million mal. Es gibt keine Grenze für Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit für sie. Das bedeutet es also, wenn Jesus geboren wird. Es ist der Anfang vom Ende für den Feind. Es ist der Anfang vom Anfang für mich und für sie. Als Jesus am Weihnachtstag geboren wurde, geschah etwas Erstaunliches. Die Geschichte wurde wie ein Ast in vor Christus und nach Christus gebrochen. Für immer würde die Menschheit die Zeit anhand dieses einen Ereignisses ausrichten, des wichtigsten Ereignisses der Menschheitsgeschichte. Der Zeitpunkt, an dem Jesus Christus sozusagen der Welt injiziert wurde, so wie wenn man jemand ein Gegengift verabreicht, der von einer Klapperschlange gebissen wurde. Schnell beginnen sich die Dinge zu verändern und das Licht beginnt, die Dunkelheit zu durchbrechen. Vielleicht erleben Sie diesen Gottesdienst und sagen, mein Leben ist vergiftet, mein Leben ist traurig, kaputt. Wollen Sie damit nicht zu Gott kommen? Kommen Sie doch, um Jesus Christus heute zu empfangen. Wir leben hier in einem Ort namens Irvine in Kalifornien, wo es viele schicke Leute gibt, viele hohe Gehälter, teure Autos. Daran ist nichts falsch. Aber es ist interessant, dass man, wenn man im Leben Erfolg hat, trotzdem das Gefühl haben kann, dass einem etwas fehlt, obwohl man alles hat. Ich weiß, was Ihnen fehlt. Da ist ein Loch in Ihnen und es hat die Form von Gott und nur er kann es füllen. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie keinen Frieden mit Gott haben, können Sie mit nichts in seiner Welt in Frieden sein. Die gute Nachricht von Weihnachten ist, dass Jesus gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist, damit wir geheiligt werden können, damit uns vergeben wird und wir ganz neue Geschöpfe sind. Nehmen Sie heute Jesus in Ihr Herz auf. Ich möchte Sie herausfordern, das zu tun. Die gute Nachricht ist, dass Gott auf der Veranda wartet, wie ein Vater auf seinen Sohn, der nach Hause kommt, und sagt, komm nach Hause, ich liebe dich. Wow, er liebt sie. Und ich liebe sie auch. Und ich weiß, dass ihre besten Tage noch vor ihnen liegen, nicht hinter ihnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir einem Gott dienen, der uns vergibt und uns liebt, ist es unsere Aufgabe, das weiterzugeben an unseren Nächsten. Ja, wir müssen Grenzen setzen. Ja, wir müssen Weisheit walten lassen. Aber hier ist die zweite Verheißung. Die Verheißung ist, dass wir alles und jeder werden können, der wir in Gottes Reich sein wollen, indem wir an uns arbeiten. Wir dienen einem Gott, bei dem alles möglich ist. Das ist ein gutes Wort, möglich. Sprechen Sie mir alle nach. Es ist möglich. Es ist möglich für Sie. Sie sind mit schlechten Nachrichten aus der Welt hierher gekommen, aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Es ist möglich. Sie sagen, ich habe eine Krankheit, die die Ärzte nicht heilen können. Gott kann diese Krankheit heilen. Oder Sie sagen, ich habe eine Sucht, von der ich nicht loskomme. Gott kann diese Sucht beseitigen. Sie sagen, ich bin nur ein kaputter Mensch. Ich bin ein Mensch, der denselben Rucksack die ganze Zeit herumträgt. Hin und her und anscheinend kann ich ihn nicht ablegen. Ich sage Ihnen heute, Gott wird Ihnen den Rucksack abnehmen. Es ist möglich. Alle Dinge sind möglich. Vielleicht ärgern Sie sich über Armut und Krankheit. Vielleicht ärgern Sie sich darüber, dass Sie früher glücklich waren und jetzt traurig sind. Sie ärgern sich darüber, dass Ihre Ehe früher so gut war und jetzt ist diese Person ein Fremder. Oder dass sich Ihre Kinder entfremdet haben und Sie sie so nicht erzogen haben. Oder dass Sie eine zerrüttete Beziehung zu Ihren Eltern oder Ihren Großeltern oder wem auch immer haben. Darf ich Ihnen sagen, dass es möglich ist? Die Geschichte ist für Sie noch nicht zu Ende. Aber hier ist die Lösung. Die Lösung liegt nicht außerhalb. Sie liegt hier drinnen. Sie werden die Lösung, die Sie wollen, nicht bekommen, wenn Sie die Regierung bekommen, die Sie wollen. Sie werden die Lösung, die Sie wollen, nicht bekommen, wenn Ihr Chef Ihre Probleme löst oder wenn sich jemand in Ihrem Umfeld ändert. Die Veränderung geschieht so. Sie geschieht in Ihnen selbst. Wenn Sie die Entscheidung treffen, ich kann der Mensch werden, der ich sein muss. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, die Sie lieben. Sie wollen eine bessere Ehe, werden Sie ein fantastischer Ehepartner. Sie können das schaffen. Es bedeutet Arbeit, jeden Tag ein bisschen Arbeit. Sie wollen gesund sein, Sie können es schaffen. Sie wollen glücklich sein, das ist eine Übung, die man lernen kann. Sie wollen härter und stärker sein, Sie können das lernen. Hören Sie heute damit auf, Gott darum zu bitten, alles leichter zu machen. Bitten Sie Gott, dass er Sie stärker macht. Hören Sie auf, Gott darum zu bitten, alles einfacher zu machen. Bitten Sie ihn, Sie zu der Art von begabter Person zu machen, die Sie sein müssen, um zu überwinden. Darf ich Ihnen das sagen? Sie werden überwinden. Sie werden überwinden. Der Sieg gehört Ihnen. Glauben Sie es heute. Dieses Symbol ist ein großartiges Symbol, oder? Das kleine Baby, ein kleines Baby, das in der kältesten, dunkelsten Nacht geboren wurde. Symbolisch in unserer Dunkelheit. Wir denken an unseren Tiefpunkt. Boom! An diesem Punkt erscheint Gott so oft, nicht wahr? Vielleicht denken Sie sich, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich bin ganz unten angelangt. Das wird ein großer Teil Ihrer Siegesgeschichte sein. Sie sagen, Bobby, ich bin noch zu jung. Papalapap! Damit werde ich keine Zeit verschwenden. Sie sagen, Bob, ich bin zu alt. Das ist ein harter Brocken. Aber ich kann Ihnen sagen, nur wenn Sie sich alt fühlen, dann sind Sie auch alt. All die Jahre, die Sie gelebt haben, sind in die Erfahrung, die Weisheit und in die Erkenntnis eingeflossen, die Sie heute haben. Sie sind heute der klügste Mensch, der Sie je waren. Gott ist noch nicht fertig mit Ihnen. Wenn er mit Ihnen fertig ist, werden Sie mit dieser Welt fertig sein. Glauben Sie mir, Sie sind am Leben, Ihre besten Tage liegen noch vor Ihnen. Und dies ist Gottes Botschaft für Sie. Aber Ihr Leben ist wie ein Feld. Und wenn Sie zu einem Feld kommen, müssen Sie Samen in dieses Feld aussehen. Und Sie werden eine Ernte haben. Sagen Sie nicht zu dem Feld, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Sagen Sie zu dem Feld, hier ist meine Saat. Und dann kümmern Sie sich um sie. Und Sie werden die gewünschte Ernte bekommen. Aber das braucht Zeit. Es braucht 6 Monate, 8 Monate und harte Arbeit. Aber Sie werden es schaffen. Darüber hinaus möchte ich Ihnen sagen, dass Sie das wahrscheinlich viel besser machen, als Sie denken. Ich bin stolz auf Sie und Gott ist stolz auf Sie. Ich bin auf Ihrer Seite und Jesus ist auf Ihrer Seite. Ihnen wurde vergeben, Sie sind ein neuer Mensch. Ich möchte Sie gerne segnen. Du wirst siegreich sein. Du wirst zu dem werden, zu dem du berufen bist. Du wirst heute frischen Wind bekommen, genau das, was du gebraucht hast. Du bist geheilt und wirst weiterhin geheilt werden. Du wirst oben sein und nicht unten, der Kopf und nicht der Schwanz. Deine Körbe werden voll sein und deine Tage hell. Ich spreche das über ihnen aus in dem mächtigen und starken Namen Jesu Christi. So soll es sein. Amen.